Podcast 2. Passage 2, am Mikrofon Bernhard Senn. Schon seit Jahrhunderten wandern deutsch-schweizer Familien auf die Jurahöhen aus. Früher waren es Glaubensflüchtlinge aus dem Kanton Bern, heute sind es Aus- und Umsteiger aus der ganzen Deutschschweiz. Biobauern, Kunstschaffende, Lebenskünstler. Was treibt sie hier hoch und wie koexistieren sie mit ihren welschen Nachbarn? Erkundungen auf dem Mont Soleil oberhalb Saint-Imier im Berner Jura. Hören Sie das Feature von Heidi Kronenberg.
Die Mitte vom Mont Soleil. Für mich, die ist bei mir. Obwohl das ja nicht in der Mitte vom Mont Soleil ist. Das ist etwa 2 Kilometer weiter östlich. Aber für mich ist die Mitte, ja, dort, wo ich bin, immer.
Das ist 4,5 Kilometer von unserem Haus weg. Und das brauche ich einfach noch ein bisschen. Da weiss ich kann mit dem Velo zum Funikulär und bin da so ein bisschen in der Welt. Und von dem her ist das technische Milieu ist das Funikulär. Und der ganz persönliche haben wir bei uns im Wald so ein Ort, wo wir den Zauberwald nennen, wir als Familie. Und das ist für mich der liebste Ort.
Für mich persönlich? In der Kuhherde, wo immer sie ist. Also wenn sie auf der Weide ist, dort. Und wenn sie im Stall ist, im Stall.
Au milieu de Mont Soleil. Deutschschweizer Auswanderer auf Jurahöhen. Feature von Heidi Kronenberg.
Von Saint-Imier im Berner Jura, dem traditionellen Uhrmacherort zwischen Biel und La Chaux-de-Fonds, geht's mit der Standseilbahn hinauf auf den Mont Soleil auf rund 1200 Meter Höhe. Die Hochlandschaft kennt man als Wander- und Langlaufgebiet und als Standort der größten Wind- und Solarkraftwerke der Schweiz. Wir sind hier oben in der Romandie und doch fällt schnell auf, viele auf dem Mont Soleil haben Deutschschweizer Wurzeln. Palmer, Bigler, Bolzli, Bossart, Erni, Fankhauser, Flori, Flückiger, Gerber, Gigax, Hunziker. Natürlich, es gibt sie auch, die Obris, die Uries, die Dörrias. Aber ich zähle aus. Im Telefonbuch kommen auf 25 Welsche 60 Deutschschweizer Familiennamen. Wie kommt das? Wer sind sie, die Gerbers, die Gigers, die Burgers, die Floris und die Rubens? Fahrt auf asphaltierter Straße. Links und rechts die Bas du Rasporsee, die bewaldeten Weiden für Kuh und Pferd. Mächtige Juratannen mit ihren schweren, durchhängenden Ästen. Trockenmauern aus Kalkstein von Menschenhand über Jahrhunderte aufgeschichtet. Da und dort ein Einzelhof, oft bewacht von einem Hund. Bei Michel Moschella-Burger aber empfangen mich zwei aufgeregt schnatternde, flügelschlagende Gänse.
Ja, also ich bin Michel Moschella, ich bin 33, ich bin Landwirtin, führe hier einen Pachtbetrieb auf dem Mont Soleil mit etwa 12, 13 Hektar Nutzland und noch ein bisschen Wald. Seit 11 Jahren pachte ich da. Ich habe rätisches Graufee, das ich züchte, Milchschaf und Ross und dann auch ein bisschen Tiere zur Freude, so Gänse und Hühner und Küngeli und Katzen und Hunde.
Schwarzes, krauses Haar, zu einem lockeren Rossschwanz gebunden. Braune, mandelförmige Augen, athletischer Körper. Ich könnte mir die attraktive 33-Jährige durchaus auch in Business-Look vorstellen. Doch hier sind Stallhose, Faserpelz und Stiefel angesagt.
Das ganz letzte Mal, das hätte man eigentlich nicht machen können, weil es ging zu nass
war. Es ist kühl hier oben, auch im Sommer, in Michel Moschellas Küche mit Steinboden hinter 70 cm dicken Mauern. Mir zuliebe feuert sie den Holzofen ein. Michel Moschella Burger ist im Berner Gürbetal aufgewachsen und auf den Mont Soleil ausgewandert. Hier erfüllte sich ihr Lebenstraum.
Ja, das hat früh angefangen. Das ist mir irgendwie, ich muss das irgendwie von neuem im Blut haben, weil das heißt, ich schon gerne wollte Bauern. Ich wollte schon gerne Bäuerin werden, schon als ganz kleines Kind. Das ist für mich sehr klar gewesen. Obwohl, ich komme nicht vom Bauern. Und es ist für mich so fast wie ein Märli-Traum gewesen von einem kleinen Mädchen. Wie andere wollen Prinzessinnen werden, hätte ich einfach gerne wollen Bäuerin werden. Und das hat so ein bisschen Zeit gebraucht. Ich habe dann in der Gimmer angefangen. Also nicht das Semmer, das Lehrerin-Seminar. Und das hat so ein bisschen 2 Jahre gebraucht, bis ich eigentlich realisiert habe, dass mir alles offen steht. Und dass man da nicht irgendeine Laufbahn vorgegeben ist. Und wenn ich Bauern will, steht dem eigentlich nichts im Weg. Und als ich das realisiert habe, habe ich eigentlich sehr schnell den Austritt gegeben im Seminar. Und habe mal eine Stelle angenommen zum Hirten auf einer Alp, Mutterkühe und Rinder. Ich habe dort eigentlich mein Handwerk erlernt.
Würdest du dich anders anlegen für den Stall? Oder
sind das sind eigentlich eben schon eine Stallhose.
Stallhose.
Also ich habe jetzt hier 8 Mutterchen, Graufee, rätisches Graufee. Und halt dann ihre Kälber und dann noch so 2 Rindli und eine Muni. Ja, jetzt, wenn sie ganz klein sind, so bis Monat alt, dann lasse ich die einfach da eigentlich frei und die Mütter herum, weil es hat genug Platz, die können da zwischendurch liegen. Und dann später kommen die E-Box über die Nacht dann zum Fressen, zum Füttern. Und ich kann ja auch gerne am Morgen melken, was ich für mich brauche. Und erst nachher den Kälber rauslassen zu den Müttern. Die haben halt hier ein langes Lager. Und dann liegen sie halt über die Nacht auf einmal in den Dreck rein, und dann muss man die halt am Morgen putzen. Und ich habe gerne sehr saubere Kühe, darum putze ich die jeden Morgen.
Ganz allein besorgt Michel Moschella die Arbeit auf dem Hof. Und fast 10 Jahre lang lebte sie hier auch allein. Seit einem Jahr ist sie verheiratet. Ihr Mann, Anthony Moschella, ein Australier, arbeitet als Sanitärinstallateur. Kennengelernt hat sie ihn notabene auf dem Mont Soleil. Der passionierte Gleitschirmflieger machte hier Ferien. Die kräftigen Aufwinde der Jurahöhen haben anscheinend bis hinunter nach Australien einen guten Ruf.
Das ist einfach mein Liebster. Das ist richtig unwiderstehlich. Wenn ich nicht schon verheiratet wäre, würde ich auch verheiraten, gell? Ich habe eigentlich noch nicht, überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich so jung einen Betrieb würde finden zum Pachten. Und so ein bisschen, um irgendwie eine Orientierung zu bekommen, habe ich einfach mal frei müssen haben, Ferien müssen haben, weg vom Hof, und habe dann mein Ross genommen und bin wanderreiten. Und da bin ich zu dem Hof, wo ich jetzt hier lebe, eigentlich angelaufen, so angeritten. Und halt, ich habe immer auf den Höfen einfach gefragt, ob ich darf etwas mithelfen und dafür dort übernachten und am nächsten Morgen weiterziehen. Und der Bauer, der hier gepachtet hat, als ich da gekommen bin, war er gerade am Heuen. Und da bin ich nachher für ihn zu helfen, 3 Tage da geblieben eigentlich, dass wir zusammen heuen konnten. Und es hat sich nachher so ergeben, dass er mir für ein Jahr schon mal die Unterpacht hat gegeben von diesem Hof.
Also ganz am Anfang ist das für mich, als er mir das vorgeschlagen hat, ich habe mir das nicht so vorstellen können. Aber je länger, umso mehr ist bei mir so die Idee gekommen, also die Chance, die musst du ergreifen, das musst du machen. Weil es ist schon ein bisschen das Problem, wenn man dann 21 ist, eine junge Frau, und sich meldet, wenn eine Pacht irgendwo ausgeschrieben ist, ja, grüße, ich will gerne eine neue Hofpachten. Das ist einfach schon, häufig wird man dann nicht so ernst genommen. Und das ist halt schon, wenn man könnte vorweisen könnte, dass man schon mal selbstständig bewirtschaftet hat, auch wenn es ihr eine Unterpacht war, dann wird das Ganze schon ziemlich seriöser. Ich habe, glaube ich, 4 Autofahrten gemacht, jedes Mal mit Anhänger und Tier hinter drinnen. Und eine von diesen 4 Fahrten war im Kofferraum meine Sachen dabei. Mehr hatte ich eigentlich nicht. Ja. Ich hatte 4 Kühe, 3 Milchschafe und eine Stute mit einem Fülli, als ich hierher gekommen bin. Und die älteste Kuh, die war gleich alt wie ich. Das waren beide 22, als wir hierher gekommen sind.
22 Jahre jung, Deutschschweizerin, Frau, kein Eigenkapital. Um finanziell über die Runden zu kommen, arbeitete Michelle Moschella anfänglich auch noch als Nachtwache im Altersheim auf Mont-Soleil. Ganz schön mutig. Gab das nicht zu reden damals?
Ja, also die meisten haben schon gesagt, ich bin. und das also von meinem Bekanntenkreis. Und bei den Nachbarn hat es auch ganz unterschiedliche Reaktionen gegeben. Es hat solche gehabt, die haben mich von Anfang an sehr unterstützt und mir geholfen und mir gezeigt, wie Maschinen einstellen und alles. Und andere waren natürlich schon sehr skeptisch gewesen, ja.
Wie hast du das gemerkt, dass sie skeptisch sind?
Ja, wie sie mir gegenüber auftreten sind und halt schon eine gewisse Neugier, also, ja, wie die das jetzt wird machen, das hat man schon gespürt und gesehen und auch gehört manchmal. Ja, also das Geschnurr hat es auf jeden Fall gegeben, ja. Eines von den ersten Gerüchten, die also auf dem Berg umgegangen ist, ist eine junge Frau anfahrt mit einer gleichaltrigen Kuh.
Bist du auf dem Mont-Soleil integriert?
Ja, sehr. Ja, ich bin einfach schon ziemlich kleiner mal ein Teil geworden von dieser Gesellschaft hier oben. Sie haben halt einfach abgewartet und geschaut. Also, und sie haben halt mit der Zeit gesehen, doch, die Placken sind gestochen, die Kühe sind sauber, die Arbeit ist gut gemacht und es ist nachher schlussendlich das, was zählt.
Michelle, der Mont-Soleil hat ja eine Tradition, dass eigentlich schon seit Jahrhunderten Deutschschweizer da oben ausgewandert sind. Spürst du irgendetwas von dem?
Ja, also man merkt sicher, dass eigentlich der grösste Teil von hier ursprünglich Deutschschweizer sind. Das merkt man schon nur mit dem, dass sie eigentlich alle noch zweisprachig sind, aber auch über eben zum Beispiel, dass gejodelt wird. Also jetzt im Kanton Jura wird nicht gejodelt, das kommt ganz eindeutig hier von den Bernern, die da ausgewandert sind. Und dann sagt man auch noch, und ich denke schon, dass das stimmt, dass durch das eine gewisse Toleranz unter den Leuten da ist, weil es ist schon einfach ursprünglich, kommt hier mindestens jeder zweite oder noch mehr eigentlich von irgendwo zu schnäumen. Und dann ist man da schon ein bisschen zusammengewürfelt von verschiedenen Regionen ursprünglich und das macht wahrscheinlich schon eine gewisse Toleranz, die dann da ist unter den Leuten. Also man ist vielleicht schon ein bisschen weniger ein fremder Fötzel, wenn man irgendwie halt jetzt eben vom Bernbiet raufkommt und bauen kann.
Jodeln auf dem Mont-Soleil. Jeden Donnerstagabend probt Le Jodler Club Eco de Montagne. Gejodelt wird auf Französisch und Schweizerdeutsch. Zauberst auf dem Berg spielt Stei auf Stei, bei Regenwetter und bei Sonne, der Steinmann-Liutz. Für die Welschen ein arger Zungenbrecher. Geprobt wird im Schulhaus. Nur die Kinderzeichnungen an den Fenstern und ein Stück eingefriedete Weide als Pausenplatz markieren das zweistöckige Berghaus als Schule. Les Jodleurs de Mont-Soleil. 20 Männer und 3 Frauen. Eine davon, Michelle Moschella Burger.
Ein Fakt. Ein Fakt. Also ist einfach, ich liebe halt Musik. Das ist für mich etwas sehr Wichtiges. Und vor allem gerade singen. Ich liebe das Jodeln. Ich liebe die richtig traditionelle Schweizer Musik, Volksmusik. Habe ich sehr gerne. Und das dann mit jemandem zusammen zu machen, in einer ganzen Gruppe, ist sehr schön. Und sich sozusagen halt alles, ja, die Leute, die auch da oben auf dem Berg wohnen, die ich mit ihnen singe, das ist etwas Schönes.
Wer von den Jodlern aufgenommen worden ist, der gehört auf dem Mont-Soleil dazu.
Singen ist ein Teil, sicher, der uns alle zusammenbringt und was, wieso dass wir einen Verein haben, was wir zusammen machen. Aber vorher und nachher und viel auch zwischendrin wird natürlich geschnurrt. Ja. Ja.
Hast du das Gefühl, so eine, also jetzt der Chor und so das Zusammensingen, kann das eine Verbindung geben oder so einen Zusammenhalt, der noch ein bisschen über die Probe raus wirkt?
Ja, auf jeden Fall sind wir das alle, glaube ich, miteinander. Ja, einfach die Leute, die mit mir zusammen jodeln, all die, die da in diesem Jodlerclub sind, die bedeuten mir einfach schon ein gutes Stück etwas mehr als jetzt einfach sonst ein Bekannter oder ein Nachbar oder so. Das ist halt einer von den Jodlern. Das ist ja fast ein bisschen familiär.
Oh Gott, Vater, wir loben dich.
Auswandern aus der Deutschschweiz auf die Jurahöhen. Michelle Moschella steht in einer langen Tradition. Angefangen hat es vor 300 Jahren mit der Ansiedlung der Täufer, der Mennoniten. Um 1700 wurde diese pazifistische Glaubensgemeinschaft im Kanton Bern verfolgt, weil die Mennoniten sich weigerten, Waffen in die Hand zu nehmen und unmündige Kinder zu taufen. Ausgerechnet der katholische Bischof von Basel, damals weltlicher Herr über den Jura, gewährte diesen verfolgten Protestanten Asyl. Aber sie durften nur über 1000 Meter Höhe siedeln. So hatte der Bischof die Sicherheit, dass die Mennoniten das vernachlässigte Hochplateau bewirtschafteten und im Tal nicht missionierten. Fundierte Informationen dazu finde ich im Jahrbuch des Schweizerischen Vereins für Täufergeschichte. Zu den Mennoniten gesellten sich später weitere Deutschschweizer Familien, vor allem aus dem Bernbiet, aus dem Berner Oberland und aus dem Emmental.
Palmer, Bickler, Bossart, Erni, Fankhauser, Flückiger, Gerber.
Ende 19. Jahrhundert war jeder fünfte Bewohner im Berner Jura deutschsprachig. Heute ist Französisch klar dominierende Umgangssprache. Doch während meinen Erkundungen auf dem Mont-Soleil merke ich, dass immer noch erstaunlich viele hier oben bilingue sind. Ortswechsel. Altersheim Schüsspark in Biel, Zimmer 112. Hier erwartet mich der 97-jährige Jonas Gieger. Er ist wohl der älteste lebende Zeuge in Sachen Mont-Soleil und entstammt einer Täuferfamilie. In Jonas Giegers geräumigem und hellem Zimmer ist der Mont-Soleil noch sehr präsent. An der Wand ein Gemälde mit dem schönen Jura-Bauernhaus aus dem 17. Jahrhundert, in dem er aufgewachsen ist. Aber auch Bilder von Pferden. Auf dem Salontisch liegt neben dem Journal du Jura und dem Schweizer Bauer auch der Franc Montagnard, der Freiberger.
Ja, das ist Freiberger, der hat viel von der Ross drauf und was etwa so geht, ein bisschen der Freiberger. Das nimmt mich gerne ein bisschen Wunder, so ein bisschen. Ja. Und gerne die Pferdeschauen kommen drauf, Punktierungen. Das ist interessant, wer es kennt.
Von Jonas Gieger möchte ich wissen, wie das so war vor fast 100 Jahren auf dem Sonnenberg, wie der Mont-Soleil damals auch noch hieß.
1918 sind wir auf dem Mont-Soleil gekommen. Da war ich 3-jährig. Ja. ich erinnere mich noch, als wir hergezögelt sind, dass die Kammer ganz leer war. Das ist mir geblieben. Aber wie der Zug hergekommen ist, weiß ich nicht mehr. Aber nur ich sehe die Kammer noch heute, wie sie ganz leer war. Von dort an waren wir gegen dort oben. Und dann hat die Schule angefangen und die französische Schule. Und wir haben nur Deutsch geredet und wir haben Französisch gelernt in der Schule.
Also das heisst, ihr seid in die Schule gekommen und am ersten Schultag habt ihr noch kein Wort Französisch können?
Ja, ganz wenig. Prost können grüssen auf Französisch. Ja, nein, ja, es waren halt mehr Deutschschweizer auf dem Mausolei. Es waren viel Trummer, das waren Oberländer, die hergezögelt sind. Und die haben auch nicht Französisch können. Es ist ja nur zwei Familien, die, kann man sagen, nicht Deutsch haben können. Sonst hätte alles Deutsch können. Dörja und Uri waren Französisch.
Das war die Minderheit?
Ja, das war die Minderheit. Ja. Ja, aber eine Zeit lang in der Pause ist mehr Deutsch geredet worden. Und er hat dort schon die Kommission reklamiert. Sie dürfen nicht mehr so Deutsch reden, weil der Lehrer hat sonst böse gehabt mit diesen Kindern. Wir müssen Französisch reden auch. Ja.
Ihr seid ja eine Täuferfamilie gsi.
Ja, auf dem Berg hatten wir Predigt. Noch bei den Brüdern Jungen. Dort war noch ein Predigtsaal, da ist man dort hergegangen. Oben.
Also auf dem Bauernhof?
Ja, Bauernhof, ja.
Wie war das? War das einfach ein Zimmer, wo man...
Ja, ein grosses Zimmer hatte, ja.
Was denkt ihr jetzt über die jungen Leute, die jetzt heute auf dem Mausolei bauen wollen?
Ja, ich würde nicht abraten. Sie müssen sich halt anpassen nach dem Wetter. Ja. Und es ist halt schon ein bisschen böse, gell? Das ist... Es ist 1150 Meter Höhe und da ist schon eine Differenz. Gell? Das ist manchmal ein bisschen Rauchwetter. Ja.
Französisch lehren?
Französisch lehren, ja, aber es ist nicht kein, natürlich. Ja.
Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Guten Abend. Fanny André spielt im Rahmen von Inspiration le volet culturel des églises du Vallon. Also, das ist eine kulturelle Veranstaltung von der Kirche vom Vallon de Saint-Imier. Ich wünsche euch schönes Zuhören. Ja? Oui. Voilà. Merci.
Zurück auf dem Mausolei. Ortstermin im Atelier von Clemens Ruben. Der 50-jährige Grafiker und Künstler mit dem grauen Haarzopf und den roten Hosen begrüßt zum Konzert mit Fanny Andrek, einer Jazzsängerin aus der Region. In einem ehemaligen Ten unter dem offenen Dachstuhl sind rund 40 Gäste versammelt. Oben im Gebälk, da wo einst Heu lagerte, sind jetzt Scheinwerfer installiert. Seit 2001 lebt Clemens Ruben in diesem umgenutzten Jura-Bauernhaus. Zugezogen ist der Künstler von Wald im Kanton Zürich.
Zuerst mal habe ich es fast nicht gefunden. Und es war irgendwie im Frühling, als ich es zuerst mal besichtigt habe. Und es ist etwa einen halben Meter Schnee gelegen. Es war Ostern. Und es war sehr kalt und ein bisschen auch eine coole Begegnung mit dem Bauer. Das Haus selber habe ich nicht so toll gefunden, aber die Umgebung hat mir sofort gegeben, das ist eigentlich das, was ich suche. Und dann war aber der Preis damals noch viel zu hoch gewesen. Und dann habe ich das so wie abgeschrieben und gefunden, ja, das bekomme ich ja eh nicht. Und bin wieder gegangen. Aber der Eindruck war eben schon der, dass es der Ort war, wo total stimmt. Ich habe das Einsame gesucht, das wirklich... das Haus auf der grünen Wiese, obwohl dann war es natürlich weiss gewesen, beim Schnee. Aber also für mich ist eben allein sein etwas sehr Schönes. Also ich bin sehr gerne allein. Wenn es einsam wird, ist es dann vielleicht nicht so gut, aber ich finde allein sein, ja, einfach etwas sehr Schönes. Man ist einfach frei, oder?
Wie bist du aufgenommen worden von den Leuten vom Mausolei am Anfang?
Also ich bin da sehr gut aufgenommen worden und ich habe natürlich auch mich gut aufnehmen lassen. Weil ich habe, kaum bin ich da oben gewesen, zuerst mal alle meine Bilder, also einfach einen Haufen in das Atelier reingestellt, wo es noch ganz dunkel war und ganz viel Stroh und Heu drin war. Und habe Licht drin da und habe alle Bauern in der Umgebung und Handwerker und eingeladen zu einem Apéro. Und da sind ganz viele Leute gekommen, die sich zum Teil selber nicht kennt haben, obwohl sie fast Nachbarn gewesen sind. Und die Leute haben das so sehr positiv aufgenommen und haben mir später, wenn ich die Leute mal gebraucht habe, habe ich vor allem dann noch viel Hilfe bekommen mit Traktoren, wenn man irgendetwas hat, man müssen umziehen oder umstossen oder so. Ja, und ich habe sehr ein gutes Verhältnis zu den Leuten.
Hast du das Gefühl, du bist integriert hier vom Mausoleum?
Ja, schon. Obwohl ich sicher ein Exot bin, so unter einigen Bauern. Aber ich kenne Bauern, die sogar extrem intellektuell sind, die auch sehr politisch aktiv sind, extrem interessante Menschen, auch in spiritueller Hinsicht. Mit denen habe ich viel Kontakt. Und es gibt da oben so wirklich, ich finde, für so ein kleines Gebiet sehr viele sehr interessante Leute. Also ich muss gar nicht weit gehen, wenn ich irgendwie will, mal interessant reden oder philosophieren. Ich kann Leute wirklich aus der Umgebung einladen und ich habe es einfach toll. Oder? Also ich muss gar nicht viel weg und ich will auch nicht viel weg. Ich will einfach da sein und in meiner nächsten Umgebung ein Sein konstruieren, damit ich nicht muss rumfahren muss. Also ich finde, so ein Netzwerk möglichst näher bei einem ist eigentlich wertvoller als irgendeins irgendwie im Internet oder so.
Kannst du dir vorstellen, dass du etwas beiträgst zur Entwicklung von Mausoleums?
Ich denke schon. Ich glaube, all die Zuzüge bringen etwas mit. Und das sind ja immer Leute mit neuen Ideen oder neuen Gedanken, die sie ja nachher auch wieder weiterverzählen. Sei das in einer Sitzung von der Wassergenossenschaft oder wenn ich mit all die gesessenen Bauern über Bäume rede und merke, die haben irgendwie gar keine richtige Beziehung zu Bäumen. Oder die stören die nur und plötzlich kann ich da auf Bauernland ein paar Bäume pflanzen, weil ich ja selber fast kein Land habe. Und der Bauer schaut sogar dazu und er selber hat jetzt plötzlich selber auch Bäume gepflanzt, was mich sehr erstaunt hat. Ja, ich denke, das ist jetzt ein Beispiel. What a wonderful world. Yes, I think to myself. What a
Wenn Clemens Ruben nicht gerade einen Kulturevent managt oder an seinem Haus weiter renoviert, dann malt er leuchtend farbige Bilder mit abstrakten Blumen, Löwenzahnblüten etwa und Fruchtbarkeitssymbolen. Die großformatigen quadratischen Gemälde hängen rundherum an den Wänden im 200 Quadratmeter großen Atelier, in dem regelmäßig Konzerte stattfinden. Nach den Konzerten wird jeweils rege parliert und diskutiert, bei Käsebrot und Wein. Leichtfüßig bewegt sich Clemens Ruben durch seine bunte Gästeschar, bewirtet sie gemeinsam mit Esther Weltin, mit der er seit kurzem zusammenlebt und die unter der Woche in Lausanne lebt und arbeitet. Wie schafft es Clemens Ruben, Bauern und Künstler, Intellektuelle und Handwerker, jung und alt, welsch und deutsch, zusammenzubringen?
Das ist mir nämlich selber fast ein Rätsel. Ich denke, ich tue einfach das ankünden und tue möglichst viel, das vor allem per E-Mail heutzutage umschicken, Flyer machen, ein paar Plakätchen machen. Aber es ist Busch an Busch, also Mund zu Mund. Die Leute, die da mal ein Konzert erlebt haben, die, die meisten, die finden es total toll, so, dass sich das so weiterredet, oder? Und obwohl es kommen nie die gleichen, es kommen immer auch wieder mal neue, manchmal ganz unbekannte Leute. Und ich weiss manchmal nicht so recht, wie das entsteht. Also, das ist fast nicht steuerbar, finde ich. Aber bis jetzt läuft das gut so, dann mache ich einfach weiter so.
Würdest du sagen, der Mausolei, da wo du jetzt lebst, das ist deine neue Heimat?
Ja, das würde ich auch schon sagen. Das ist schon meine Heimat. Also, als Kind bin ich in Bern geboren und dann zum Teil im Tessin, zum Teil in Genf, zum Teil in Oberstdorf, Worb und so weiter aufgewachsen. Und das ist für mich immer sehr anstrengend gewesen, überall so 2-3 Jahre zu leben. Jedes Mal verliert man all seine Freunde und seinen Freundeskreis. Und wegen dem wollte ich wahrscheinlich einfach ein Haus kaufen, damit ich mal neu mit gesettelt bin. Und ja, das ist jetzt für mich eben auch die Heimat da. Also ich bin gerne da, extrem gerne da. Und ich möchte da bleiben und ich will da bleiben.
Stichwort Mennoniten. Der Jura ist ja bekannt dafür, dass es da eine lange Tradition gibt von Einwanderern. Die sind verfolgt gewesen, Mennoniten. Die dürfen dort auf 1000 Meter Höhe bauen. Spürst du etwas von dieser jahrhundertelangen Tradition von Einwanderern hier vom Mausolei?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade bei den Mennoniten, ich habe sehr ein gutes Verhältnis zu den Mennoniten. Ich bin auch jemand, immer wieder mal eingeladen, auch zum Erntedankfest. Oder gehe mal in ihre Kapelle. Also ich habe am Anfang, als ich da raufgekommen bin, gar nicht gewusst von Mennoniten. Aber mir sind einfach ein paar Leute aufgefallen, die ich gefunden habe, die sind anders. Bis mir andere Leute, die nicht Mennoniten waren, gesagt haben, ja, weisst du die anderen? Dann habe ich einfach gefragt, ja, was sind denn die anderen? Und dann haben die gesagt, ja, weisst du, Mennoniten und so. Und dann ist mir das Licht aufgegangen und dann habe ich angefangen nachzuschauen, ja, welche Leute habe ich so anders gefunden. Und das sind dann tatsächlich immer Mennoniten gewesen.
Wie denn anders?
Ich habe gefunden, es sind Leute, die mehr mit der Erde verbunden sind, so ein bisschen, ja, ehrlicher oder authentischer versuchen zu leben. Und ich habe auch gefunden, sie probieren das Christentum anders, vielleicht auch tiefer auszulegen. Also sie sind sehr nahe am Glauben, für sie ist das etwas Alltägliches mehr. Ja, und auch der Zusammenhalt unter den Mennoniten, merke ich, ist sehr stark. Sie helfen sich sehr stark, wenn sie Hilfe brauchen und sie sind dort sehr schnell auch im sich gegenseitig helfen und unterstützen.
Also ich singe jetzt aus dem Ausbund. Das ist etliche schöne christliche Lieder, wie sie in dem Gefängnis zu Passau, in dem Schloss von den Schweizer Brüdern und von anderen rechtgläubigen Christen hin und her gedichtet worden. Und da muss man wissen, die Schweizer Brüder sind also die Schweizer Wiedertäufer gsi. Also ich bin ein Nachkomme von denen. Und das Buch, man sagt dem Ausbund, ist hier bis 1889 in der Kapelle gebraucht worden als Liederbuch.
Gottvater, wir loben dich und deine Güte preisen.
Jean-Pierre Gerber, Sohn eines mennonitischen Predigers und Kenner der jurassischen Täufergeschichte. Er ist Sänger, Kunstmaler und Plastiker mit Atelier auf Mausolei. Ihn treffe ich in der Täuferkapelle in La Chaudabelle am Nordfuss des Mausolei.
Also, wenn man reinkommt, ist man zuerst erstaunt, dass alles aus Holz ist, aus sehr schönes Holz von der Region. Das ist mal interessant. Und da habe ich als Künstler heute habe immer den Bezug gesehen zu den russischen Kapellen, oder? Sie wohl kennen Bilder von Heiligen und von Mutter Gottes und so, aber die Struktur ist ganz ähnlich. Und dann hat es vorne eine ganz markante Kanzel. Als Kind, wenn ich hierher gekommen bin, hat mich das immer sehr beeindruckt, wie jemand dort oben gestanden ist. Das war so wie ein Heiliger. Die
Täufer haben sich ab Ende 17. Jahrhundert hier auf der Jurahöhe angefangen ansiedeln. Und damals haben sie eben noch keine Kapelle gehabt. Die Kapelle, wo wir jetzt drin sitzen, hat es noch nicht gegeben. Da haben sie ihre Gottesdienste zum Teil im Versteckten gefeiert, in den Bauernhäusern. Und es hat noch so Täuferverstecke gegeben. Wissen Sie noch etwas darüber, Jean-Pierre Gerber?
Ja, es gibt so Täuferverstecke, wo man weiss, das ist so eine Hölle, wo sie sich dort getroffen haben. Oder Le Pont des Anabaptistes auf der Seite des Chascal. Das war eine Brücke, die sie bauen haben, für zwei Regionen zu verbinden. Und dort unten konnte man sich verstecken, haben sich dort versammelt. Und die Verstecke, interessanterweise, waren immer so gewählt, dass sie verschiedene Fluchtwege hatten. Weil sie die ständige Angst noch hatten, sie werden verfolgt. Und sie waren nie sicher. Der Fürstbischof von Basel hat nicht gesagt, sie dürfen bleiben. À condition de partir dans les 48 heures. Wenn er ihnen befohlen hätte, die müsste jetzt gehen, weil ich will Frieden haben in meinem Dorf, oder im Dorf gibt's Probleme, dann hätten sie in 48 Stunden müssen alles räumen, wenn man das vorstellt. Bauernhof räumen in 48 Stunden. Noch mein Grossvater hat in La Paturade, hat er so eine Presse gehabt, wo er hat Herdöpfel geschwellt, geschunden, und dann haben sie so eine Art Sieb durchgetrieben. Und dann haben sie die Herdöpfel näher getrocknet, und haben sie dann in einen Sack da, und den Sack haben sie im Mästig aufgehängt, für das sie eventuell zu essen hätte, wenn sie, also, das war eine Art Bombenchips gewesen, Luft getrocknet.
Heute ziehen wieder vermehrt, es hat es zwar eigentlich immer gegeben, aber heute ist auffällig, dass viele Deutschschweizer auf die Jurahöhe aufziehen, auf den Mont-Soleil. Warum kommen die auf den Mont-Soleil? Was suchen die da oben?
Also ich glaube, da ist die Natur schon ein wesentliches Moment. C'est un paysage à la mesure de l'homme. Also, er tut den Menschen nicht erdrücken. Die Landschaft ist keine Wüste, sondern die Hügel sind sanft bewachsen. Zum Teil kann man eine Stunde lang laufen und trifft niemanden. Und dann ist es ein wirtschaftliches Moment. Die Landwirtschaft hat sich doch sehr, sehr geändert. Und die Bauern von hier müssen gerne erweitern, oder sie viel Land mieten. Und dann mieten sie sehr oft Land von Bauern, die gestorben sind. Und dann ist plötzlich das so ein Haus, alleine, ein Bauernhaus, das langsam zerfällt. Und das ist jetzt interessant, dass jetzt plötzlich Deutschschweizer kommen. Und ich sage dem, ich weiß nicht, ob das gemein ist, aber für mich sind das Wirtschaftsflüchtlinge. Das sind Leute, die die Menschlichkeit wieder suchen in der Landschaft, eure Herbheit vielleicht. Es hat etwas Herbst der Jura, oder? Es ist nicht sehr freundlich. Es ist immer kälter als da nieder im Mittelland, oder? Aber es hat etwas Echtes. Jetzt wird jemand aussteigen und das haben, wird im Mittelland oder irgendwo in der Schweiz ein Hof haben. Und das vermögen sie nicht da nieder, weil es zu teuer ist. Und dann kommen sie da rauf, weil hier kann man noch Höfe haben. Ist das nur aus Romantismus, dass sie kommen? Oder ist es so, dass sie hier die Möglichkeit haben, sich anzusiedeln, wie unsere Alttäufer, die duldet sie waren? Aber nein, Konflikte kommen eigentlich mit den autochthonen Leuten hier, weil die zu wenig Geld haben, für denen das zu kaufen. Aber was denen interessant ist auch wieder, das ist immer das in der Diaspora. Wenn man da herkommt in so einer Region, die plötzlich ganz anders ist, als die, die man erlebt hat, oder den Beruf noch wechselt, dort tut man eigentlich seine Ressourcen ankurbeln. Und interessanterweise tun viele Leute neue Ideen propagieren. Künstler kommen eben dann und machen wunderbare Bilder, oder? Oder die Biobauern, die plötzlich da Exempel sind für die Landwirtschaft.
Also es bringt auch ein bisschen frischen Wind. Es windet zwar schon sehr viel auf dem Mont-Soleil, aber es bringt so etwas wie einen frischen Wind, würden Sie sagen?
Ich würde sagen, ja. Und ich als Bilingue, als Zweisprachig, würde sowieso sagen, Zweisprachigkeit und die Vermischung von Kulturen, das ist ja bewiesen, dass soziologisch das immer ein Volk weitergebracht hat, nicht bremsen, wie man heute in der Schweizer Politik uns gerne weiss machen will, sondern das Gegenteil. Alle grossen Ereignisse, alle grossen kulturellen Sprünge, die eine Kultur hat gemacht hat, immer mit Vermischung mit anderen gemacht. Also ich singe ein Lied, das genau eigentlich die Situation von den Alttäufer hier im Jura eigentlich widerspiegelt. Das ist ja ein Land, wo die Leute aufgenommen hat, aber sie hatten immer Heimweh gehabt. Heimweh nach dem Emmental, nach dem Kanton Bern. Und interessanterweise haben sie die aber, wenn sie welsche Lieder gesungen haben, immer ein Lob auf die französische, auf die Region gesungen, oder?
C'est si simple d'aimer, de sourire à la vie, de se laisser charmer lorsque c'est notre envie, de permettre à nos cœurs d'entrouvrir la fenêtre au soleil qui pénètre et nous rend meilleurs. Aimons nos montagnes, nos Alpes de neige, aimons nos campagnes, que Dieu les protège. Et chantons en chœur le pays roman, de tout notre cœur et tout simplement.
C'est le pas, hein? Peut-être que j'ai la batterie qui a plat. Oui, ça allait. Dommage.
Mehr in der Heckenränder mit Motorsense. Landwirt Pierre-André Hourier sagt, er liebe die Arbeit mit Maschinen, mit Motorsense, Mähdreschern und Traktoren, aber ebenso die Arbeit mit den Kühen unter freiem Himmel. Pierre-André Hourier bewirtschaftet in dritter Generation einen Hof auf dem Mont-Soleil mit 35 Mutterkühen. Von ihm will ich wissen, was er als Frémontagnard von den Deutschschweizer Migranten auf dem Mont-Soleil hält.
Ce problème des Suisses allemands, oui, effectivement, il est connu. À l'époque, on était une des rares familles romandes.
Das Problem mit den Deutschschweizern ist bekannt. Meine Familie war um 1914 hier oben eine der ganz wenigen welschen Familien. Ich kenne die Gründe nicht genau, warum sich Deutschschweizer seit Generationen auf dem Mont-Soleil niederlassen. Vielleicht, weil sie hier größere Höfe erwerben können, als im Emmental oder im Mittelland. Gleichzeitig scheinen nur wenige Romans gewillt, sich unserem rauen Klima auszusetzen.
Les Romans sont pas forcément intéressés de venir s'établir à la montagne par rapport à ce climat, comme je viens de décrire des fois, qui est assez rude.
Vielleicht. Ich kenne die Gründe nicht genau. Mir kommt es vor, als ob Pierre-André Hourier sich bemühe, diplomatisch über die Deutschschweizer zu sprechen, um ja die gute Nachbarschaft nicht zu gefährden. Und was rät er den Suisse-Allemands, die sich auf dem Mont-Soleil integrieren wollen?
Principalement donc parler le français. Si possible, faire partie des sociétés de la montagne ou de la commune.
In erster Linie Französisch lernen und sich am sozialen Leben beteiligen. In der Feuerwehr, in der Schulkommission, im Jodlerclub. Aber ich habe den Eindruck, dass sich heutzutage viele Deutschschweizer um ein gutes Zusammenleben mit uns Welschen bemühen.
Oui, salut Bernard, tu as le sourire de mon soleil. Ça va? Oui, dis, t'as reçu un truc du feu, toi? Ah, ça n'est, c'est d'alarme. Alors, c'est parce que moi, j'ai rien compris. Je suis au domaine du bas. Et puis, tu vois, j'ai un mauvais réseau avec le matin. C'est pour ça que j'appelle avec le flic.
Soeben ist auf Pierre-André Hourier's Handy ein Alarmruf der Feuerwehr eingegangen. Schnell ruft er einen Feuerwehrkollegen an. Entwarnung. Bloß ein Testalarm für die Pompiers auf dem Berg.
Alors, bonjour tout le monde. Vous allez vous asseoir, s'il vous plaît. Pour Renia et Naika. Et puis ensuite, vous allez aller en groupe finir vos affiches, donc le travail qu'on a commencé sur les DS. Et puis moi, je passerai dans les groupes pour voir où vous en êtes.
Und wieder bin ich im Schulhaus auf dem Mont-Soleil. Stehe gar in der gleichen Schulstube wie neulich mit den Jodlern. Jetzt ist hier die Mehrstufenklasse der jungen Lehrerin Lisian Matte versammelt. 20 Erst- bis Sechstklässler beugen sich über denselben Stoff.
Elise, tu peux prendre le téléphone, ça joue? T'as pu appeler?
Auf dem Stundenplan steht Religion. Thema les Déesses, die Göttinnen, die Kelten, Griechen, Römer und Inder. Diese Naturgottheiten der Erde, der Jagd und der Pferde scheinen hier oben gar nicht so weit hergeholt.
On va vous présenter Epona.
Epona était une déesse majeure de la Gaule. Elle était aussi une déesse de la fertilité, celui de guide des hommes vers les îles de l'autre monde.
Le nom d'Epona signifie grande jument.
Fernand Benoît a trouvé les plus anciennes traces d'Epona dans la région.
Raphaël, Marilyn, Romy und Seraina präsentieren ihre Gruppenarbeit über Epona, die keltisch-römische Göttin der Pferde. Die 10-jährige Seraina ist eines der 5 Kinder der Familie Flori Wild, die ich nun besuchen will.
Salut Marie, c'est Martin Flori. Je te dérange, n'est-ce pas? Alors, est-ce que je peux déranger ton mari? Il est en train de manger ou... Ah, volontiers. Bonne journée, salut, ciao.
Ich bin Alexandra Wild, Flori. Seit gestern 41 Jahre alt. Wir wohnen seit 5,5 Jahren auf dem Mont Soleil. Ja, sind ausgewandert. Ich habe 5 Kinder zwischen 11 Monaten und 12 Jahren, 3 Mädchen und 2 Buben. Ich bin Heilpädagogin, die Grundausbildung ist Kindergärtnerin und habe nachher weiter studiert geistig behinderte Pädagogik und vor 6 Jahren habe ich noch Bäuerinnenschule gemacht. Ja, und jetzt bin ich habe einen neuen Ausdruck kreiert. Ich bin Biomama und Biobäuerin. Ja, und wir probieren hier, Martin und ich, aus einem kleinen Bergbetrieb eine Lebensgrundlage für unsere Familie zu erwirtschaften, aufzubauen.
Das Ehepaar Flori Wild bewirtschaftet einen Biohof mit 10 Galloway-Mutterkühen und 20 hochbeinigen Engadiner Mutterschafen. Auf den Mont Soleil gezogen sind sie aus dem Zürcher Knonauer Amt. Der 46-jährige Martin Flori trägt mit Vorliebe eine Basketballmütze auf seinem dunkelbraunen Wuschelkopf. Die 41-jährige Alexandra Wild kleidet sich gerne auch mal mit einem bunten Hüfttuch.
Jetzt schaue ich gerade in ganz schön grüne, saftige Wiese. Aber Bäume sind Mitte Mai immer noch ganz zart am Knospen treiben. Und das ist speziell für da oben. Der Frühling, der lässt auf sich warten. Und das habe ich mir auch so ein bisschen zu einer, ja, so ein Tageswort eigentlich. Da oben braucht es einen langen Schnuff. Und wenn man den hat, dann fühlt man sich wohl.
Ich glaube, ursprünglich haben wir gemerkt, wir haben etwas gemeinsam, eine Vision in die Richtung, um etwas entstehen zu lassen oder entwickeln. Weil wir haben vor dem Kind schon länger mal auch die Idee gehabt, wir gehen vielleicht für 3 oder 5 Jahre wir uns verpflichten, für so eben eine Entwicklungszusammenarbeit irgendwo im sogenannten Drittweltland. Das ist auch etwas eben entstehen lassen, entwickeln. Aber ja, es war nicht ganz das Richtige für beide im richtigen Moment gewesen. Und das da kommt eigentlich schon, ist eigentlich schon die grosse Linie, hat es schon davon, in dem Sinn, dass wir für uns jetzt da mal etwas entwickeln oder für unsere Kinder etwas anfangen. Und in dem Sinn etwas, wo wir, glaube ich, schon ziemlich lang wichtig ist, so etwas Existenzielles.
Gell, im Radio sehen wir ja nicht, dass ich dreckige Hosen anhabe. Jetzt gehen wir schnell das Lämmchen kontrollieren. Es hat eine Aue, hat Zwilling gehabt. Und eins kommt, glaube ich, nicht so genug über. Weil es die Aue noch nicht so hinlässt. Oder überhaupt, weil sie vielleicht ein bisschen überfordert ist gerade. Und dann gibt es etwa mal, dass eins, ja, eben, eins nicht annimmt oder so. So. Jetzt ist so ziemlich Siesta-Zeit und der kleine Würzel, siehst, der weiss schon, dass ich komme. Der schwänzelt hier meine Beine und jetzt ist hier schon am Schöppeli-Socken.
Also bevor ihr hierher gekommen sind, was war da gewesen?
Die zwei Besitzer, Brüder, haben das Haus gebraucht als Ferienort, als Wochenendaufenthalt. Und das Land war an 3 Bauern verpachtet gewesen. Und das war natürlich dann auch ein schwieriger Punkt gewesen. Die 3 Bauern mussten schön flaches Land dann abgeben und das war ein schwieriger Moment gewesen. Aber mit dem Potenzial haben wir dann oben ein bisschen anfangen, dass nicht gerade alle Freude haben, wenn wir da raufkommen.
Aber unterdessen, glaube ich, haben wir auch das können ein bisschen wettmachen. Wir wollen zuverlässige Nachbarn sein und ich habe eigentlich Freude, dass die Geschichte, die es halt an mir einfach gibt, dass wir, ich glaube, die haben wir können ein bisschen auffangen und wir haben ein gutes Verhältnis rundherum. Und wir wissen ja selber, wenn man eine Pacht abgibt, dass das schwierig ist.
Wir verkaufen direkt verkaufen, Fleisch direkt verkaufen. Das ist eigentlich so unsere Philosophie. Das Tier lebt bei uns, hat ein gutes Leben und wenn es dann Zeit ist für die Metzg, dann geht der Martin mit einem Rind oder mit einem Schaf oder mit einem Lamm in ein paar Kilometer weiter in den Schlachthof und bleibt bis zum letzten Schlag dort. Und das tut dann dort reifen in der Metzgerei und wir gehen dann mit dem Metzger zusammen, er tut es uns verschneiden. Und das ist uns eigentlich auch sehr wichtig, dass der Kunde eigentlich das, was wir gepflegt und gehegt haben, wieder auch ganz sorgfältig weiter über in Form von schön verpackten Fleischpaketen, die wieder parat sind, für weiter zu veredelt werden in der Pfanne. Ja, das eine ist, wenn man von Utopie reden will, ein Leben, wo man die Saison spürt, wo man noch spürt, dass es Winter ist und kalt ist und sich muss anlegen und wo man spürt im Sommer, man schwitzt, man ist am Heuen und hat mit eigener Kraft den Heustock gefüllt. Das eine ist schon der Traum von mit und in der Natur zu leben. Und das andere haben wir eigentlich schon, weil wir beide auch pädagogische Ausbildung haben, haben wir beide eigentlich gedacht, Landwirtschaft ist ideal, um ein Sozialprojekt mit Landwirtschaft zu verbinden. Und jetzt sind zuerst mal die eigenen Kinder gekommen als Sozialprojekt. Und ich habe schon ein bisschen die Fühler ausgestreckt mit Lager organisieren, da bei uns rund um den Bauernhof. Oder wir haben auch schon Ferienplätze angeboten für Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Wir haben aber gemerkt, dass Familiendynamik und die Dynamik, die von außen her kommt, gerade noch eine recht grosse Herausforderung ist, das miteinander zu verbinden. Und von dem her müssen wir da wie wieder neu ein bisschen die Fäden neu schlagen, neu herausfinden, wie es da könnte mit dem Sozialprojekt weitergehen.
De ton corps sur ta terre.
Au milieu de mon soleil. Deutschschweizer Auswanderer auf Jurahöhen. Feature von Heidi Kronberg. Realisation Simon Meyer. Sprecher Raphael Zehnder. Redaktion Bernard Senn. Eine Produktion von Schweizer Radio DRS 2 2012.
Je me suis installée.
Die 180 Grad, wo man einfach unter dem Himmel ist und einerseits sieht, wie klein als man ist und wie gross das alles ist. Und da hat schon die Menge so ein bisschen anfangen zu philosophieren, wo vielleicht sonst gar nicht so würde philosophieren.
Ich bin gerne da, extrem gerne da. Und ich möchte da bleiben und ich will auch da bleiben. Und ich möchte eigentlich auch da sterben.
Ich habe wirklich jeden Tag immer noch mindestens eine so richtig eine tiefe Freude, die ich erlebe in mir, um einfach zu finden, ich habe so ein schönes Leben, ich habe so ein schönes Fee, es ist so eine schöne Arbeit, also mindestens eine am Tag erfüllt mich einfach das Gefühl.
Dieses Feature hören Sie ein zweites Mal übermorgen Sonntag um 15 Uhr hier auf DRS2 oder aber im Internet unter drs2.ch. Nächsten Freitag ist Hörpunkttag hier auf DRS2. Da beugen wir uns über den menschlichen Körper, fragen, wie er sich eigentlich zusammensetzt heute im Zeitalter eines exzessiven Körperbewusstseins. Die nächste Passage 2, die gibt es dann am Sonntag in einer Woche. Dann errichten wir ein nicht ganz so ernst gemeintes Denkmal der russischen Automarke Lada.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.